Willkommen bei der eHealth Podcast Audio Wissensdatenbank für Medizin, Informatik und eHealth. Fachwissen kompakt aufbereitet und als freie Ressource jederzeit abrufbar.
DICOM. DICOM ist das Thema des heutigen Podcasts. Wofür steht es?
DICOM steht für Digital Imaging and Communication in Medicine.
Und natürlich wirst du jetzt zumindest auch wissen, wer das herausgibt und was das für eine Organisation ist. Und du wirst vermutlich auf eine gewisse Folge unseres Podcasts verweisen.
Das ist alles keine Überraschung mehr.
Ich bin mit meinem DeLorean hier.
Zurück in die Zukunft. Es geht um die NEMA. Also die NEMA gibt den DICOM-Standard heraus und die NEMA, also die Abkürzung NEMA steht für National Electrical Manufacturers Association. Und das sagt schon, dass das ein Zusammenschluss von Herstellern elektrischer Geräte oder Elektrik ist. Wenn ihr mehr zu diesem Thema NEMA hören wollt, wir haben in der Folge 26 mal über Organisationen im Gesundheitswesen gesprochen. Und da war neben HL7 und was weiß ich was noch alles, war eben die NEMA auch ein kurzes Thema. Da haben wir etwas darüber gesprochen.
Gut, bevor du dann gleich in die technischen Tiefen von DICOM einsteigen willst und ich dich gegebenenfalls dann wieder hochholen muss, falls du zu tief da rumtauchst, möchte ich eine grobe Übersicht geben, was DICOM so alles kann oder macht, weil es häufig auch falsch verstanden wird. Viele Leute verstehen meiner Meinung nach sowas wie JPEG für Digicams oder für normale Fotos im Consumer-Bereich, ist dann halt DICOM ein medizinisches Bild einfach nur oder ein Speicheralgorithmus oder ein Dateiformat. Das ist es aber nicht, sondern DICOM kann mehr. Ich nenne jetzt einfach mal vier Sachen. Das erste ist DICOM-Datenstrukturen. Und zwar mit DICOM dreht sich natürlich schon alles um Bilder. Nachdem das ein Standard ist für bildgebende Verfahren, dreht sich dann natürlich viel um Bilder. In DICOM wird definiert, wie die Daten, die Metadaten zu einem Bild auszusehen haben. Also wenn zum Beispiel ein CT-Bild gemacht wird, dann wird in dem Bild auch gespeichert, was es für ein Patient ist, Name, Geburtsdatum, vielleicht die Patienten-ID. Es wird gespeichert, was es genau für ein CT-Gerät war. Es wird gespeichert, wie waren die Geräteparameter, wurde Kontrastmittel gegeben, die Auflösung der Bilder etc. Also DICOM-Datenstrukturen definieren, wie Metadaten zu solchen DICOM-Bildern gespeichert werden. Das zweite, was DICOM auch definiert, sind die Netzwerkdienste. Falls ihr euch das ISO-OSI-Schichtenmodell vorstellt, dann sind wir hier in dem Podcast ja hauptsächlich auf der Ebene 7 unterwegs. Deswegen ja auch die 7 bei HL7, weil es sich dort nur auf der obersten Ebene bewegt. DICOM geht hier aber ein Stückchen weiter runter. Das heißt, DICOM definiert eigene Netzwerkdienste und dort wird unter anderem geregelt, wer eine Verbindung aufbaut, wie die Verbindung ausgehandelt wird, wer Client ist, wer Server ist, wie die Daten übertragen werden, bis hin zu, wie werden die Daten komprimiert, bevor sie übertragen werden. Und so kann man dann die Anwendung auch direkt definieren. Also wie schaut ein Druckdienst aus bei DICOM, wie schaut ein Bildarchivdienst aus bei DICOM. Das dritte ist etwas, mit dem die meisten von euch vermutlich leider schon Berührung hatten, nämlich DICOM definiert auch Formate für den Datenaustausch oder den Datenträgeraustausch. Wenn ihr mal in der Röhre lag, zum Beispiel CT, MRT, dann werdet ihr dann vermutlich eine CD mitbekommen haben. Die kann man auch ganz normal am PC einlesen und wird dann ein DICOM Directory vorfinden und darunter dann standardisierte Unterverzeichnisse. DICOM legt also fest, in welchem Format eine CD gebrannt werden soll, wie die Dateiverzeichnisse heißen und das Ganze deswegen, damit dann, wenn ihr mit der CD wieder zu eurem Hausarzt geht, das Hausarztprogramm weiß, in welchem Verzeichnis es schauen muss. Also alle CDs, die gebrannt werden, sind nach diesem DICOM-Format hoffentlich und dadurch ist gegeben, dass das automatisch eingelesen werden kann. Es wird also definiert, in welchem Format, wie das DICOM-Directory ausschaut, Patientenname, Modalität etc. Und als viertes definiert DICOM auch, ja, kann man sich vorstellen, wie eine To-Do-Liste für die Modalitäten. Modalitäten sind die Geräte, die die Bilder erzeugen, also CT, ein MRT, ein C-Bogen, klassisches Röntgen, aber auch sowas wie ein Ultraschall. Es ist ja meistens so, dass die Ärzte in einer Software festlegen, was denn jetzt beim Patienten gemacht werden soll. Also ich muss zum Beispiel zur Abklärung, ob es irgendwelche Schatten bei der Lunge gibt, den Thorax in zwei Ebenen röntgen, also von vorne und von der Seite. Das wird dann in der Software gemacht. Und es ist total praktisch, wenn das sowieso per Software beauftragt wird, wenn dann das Röntgengerät direkt weiß, dass es was Neues zu tun gibt. Also beim Christian Wache, wie er den Thorax röntgen soll, von vorne und von der Seite. Und dafür wird eben in DICOM die Modality Worklist genutzt. Also das RIS, das radiologische Informationssystem, würde in dem Beispiel eine To-Do-Liste für das Röntgengerät bereitstellen, wo drin steht, Achtung, es gibt einen neuen Auftrag für dich, Christian Wache, Röntgen Thorax in 2 Ebenen. Zusammenfassend, also die 4 Bereiche, die ich so nennenswert finde, das ist nochmal die DICOM-Datenstrukturen, DICOM-Netzwerkdienste, Formate für den Datenträgeraustausch, Stichwort CD, und die To-Do-Liste für die Geräte, die sogenannte DICOM-Modality-Worklist. Wenn man DICOM mit HAL 7 vergleichen möchte, wobei ich mich da ein bisschen sträube, kann man sagen, dass bei vielen Bereichen DICOM eher die Pull-Technik nutzt, wie zum Beispiel gerade bei DICOM Modality Worklist genutzt. Dort sendet also nicht das RIS, dass ein neues Bild gemacht werden soll, sondern in der Regel fragt das Gerät, gibt es was Neues für mich zu tun? Und dann sagt die Software, ja, da ist was. Generell kann man auch noch sagen, das ist nicht so gut lesbar wie zum Beispiel andere Kommunikationsstandard, ist aber ein gutes Stück kompakter. Ich glaube nicht kompakter als HAL7V2, da kann man ja nicht mehr viel wegoptimieren, zumindest von der Nachrichtenlänge her. Es ist technisch vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, weil es härtere Kriterien hat, weil es strengere Constraints hat und somit dann weniger Freiheitsgrade. Die Profis unter euch werden dann aber auch schon ahnen, dass wenn man weniger Freiheitsgrade hat, was vielleicht ja erstmal negativ klingt, es bei der Implementierung ein gutes Stück einfacher ist, weil man eben sich nicht für Weg A oder B entscheiden kann, ist es so, dass wir bei DICOM ein halbwegs Plug and Play garantieren können. Wenn man also ein neues Gerät ins Netzwerk bringt, sollte es eigentlich so sein, dass man bei den anderen Geräten eigentlich nur IP-Adresse, Port und vielleicht noch 2, 3 weitere Informationen einstellen muss und dann sollte es eigentlich funktionieren. So, jetzt bin ich fertig mit meiner oberflächlichen Einführung von DICOM. Jetzt kannst du mal ein bisschen abtauchen, also Nase zuhalten und runter.
Aber vorher tief einatmen. Gut, also ich will am Anfang vielleicht ein paar Begriffe klären, die, wenn man sich mit DICOM beschäftigt, immer mal wieder auftauchen. Du hattest vorhin schon angedeutet, dass DICOM nach dem Client-Server-Prinzip arbeitet und da kommunizieren 2 Partner miteinander, also zum Beispiel RIS auf der einen Seite, also das Radiologieinformationssystem und das Röntgengerät, das bei dem Radiologieinformationssystem nach der Arbeitsliste, also nach der Worklist fragt. Beide Kommunikationspartner heißen Application Entity und abgekürzt ist das AE und beide haben einen Namen, der für diese Kommunikation eindeutig ist und das ist der AE-Title. Also der AE-Title kommt häufiger mal vor, wenn man eine Schnittstelle einrichten muss. Jetzt ist es bei DICOM so, dass der Client nicht Client heißt, sondern der Client ist in dieser Kommunikation der Service Class User und der Server ist der Service Class Provider.
Warum sollte man es auch so nennen, dass es jeder direkt versteht?
Genau, abgekürzt ist das einmal SCU und SCP, auch diese Begriffe findet man häufiger, wenn man sich mit DICOM beschäftigt. Dann kommen wir zum Objektmodell, also wie sind die Daten in DICOM strukturiert? Da haben wir zum einen die IOD, Information Object Definition. Das ist das, was man in der Programmierung am ehesten unter Klasse verstehen würde. Das ist dann die Definition zum Beispiel, wie ein Patient auszusehen hat. Also was für Attribute muss ich speichern, damit ich einen Patient speichere? Oder was für Attribute muss ich speichern, damit ich einen Aufenthalt speichern muss? Was für Attribute gehören zu einer Serie? Was für Attribute gehören zu einem Bild? Das ist also die IOD, die Klasse. Auf eine Klasse kann man mehrere Methoden anwenden, zum Beispiel Abrufen eines Objekts oder Ändern von Werten innerhalb eines Objekts. Das sind die Services. Wenn man diese beiden Sachen zusammenbringt, also eine IOD und einen Service, dann entsteht eine SOP, eine SOP, also ein Service Object Pair.
Das hat auch nichts zu tun mit SOPs, die man vielleicht aus dem Klinikalter kennt. Also es ist keine Standard Operating Procedure. Haben wir da auch also wieder einen Begriff, der doppeldeutig ist.
Genau. Also dieses SOP ist eine Kombination aus IOD und Service und definiert quasi, welche Methoden man auf eine Klasse anwenden kann. Also was kann ich jetzt mit diesem Bild machen? Ich kann es zum Beispiel speichern, ich kann es abrufen, ich kann es löschen, ich kann das Bild verschieben und so weiter. Dann gibt es in DICOM Unique Identifier. Das sind weltweit eindeutige Identifier, die zum Beispiel SOP-Classes haben, aber auch, Eine SOP-Instance, also zum Beispiel ein bestimmtes Bild, hat einen Unique Identifier, der es dann weltweit eindeutig macht. Du hattest ja vorhin gesagt, dass sich DICOM auch dafür eignet, dass man eine Art Plug-and-Play machen kann. Das liegt unter anderem daran, dass im Vorfeld jeder Kommunikation die beiden Kommunikationspartner abstimmen, was sie genau untereinander austauschen wollen. Also wollen sie jetzt ein Bild austauschen oder will ich jetzt bei dir die DICOM-Worklist abfragen und so weiter. Das wird im Vorfeld jeder Kommunikation abgefragt. Das reduziert den Aufwand, im Vorfeld Sachen zu konfigurieren. Trotzdem kann man in diesem Handshake, also in dieser Negotiation, kann man nicht alles definieren, was man braucht. Deswegen gibt es Conformance Statements. Das sind Dokumente, in denen wichtige Informationen drinstehen, zum Beispiel, was ist der AE-Titel von dem Gerät, was ist seine Rolle, welche SOPs werden unterstützt, also welche Klassen werden unterstützt, welche Codierung haben meine Daten, haben meine Bilder, all das wird in diesen Conformance Statements definiert und dann kann man sich im Vorfeld, wenn man mit einem Gerät kommunizieren will, kann man das Conformance Statements anfordern und kann schauen, wie muss ich jetzt mein Gerät darauf einstellen, damit hier eine möglichst optimale Kommunikation stattfinden kann. Nicht unerwähnt bleiben sollten die DICOM Web Services. Also es gibt eine Art modernes DICOM, das auf REST und HTTP basiert, aber ich will da jetzt gar nicht zu genau drauf eingehen. Das würde die Zuhörer verunsichern. Ja, das war's von meiner Seite, vom Technischen. Ich bin jetzt hoffentlich nicht zu tief abgesunken und ich hoffe, die Technik hat uns nicht zu sehr im Stich gelassen. Falls es zwischendurch mal einige Aussetzer gab, dann bitten wir dies zu entschuldigen. Aber wir wollen vielleicht abschließend noch eine Bewertung machen. Wie ist jetzt DICOM im Vergleich zu den anderen Standards zu bewerten? Christian, was denkst du denn?
Was denke ich? Machen wir es mal als Bild. Also wenn DICOM eine Person wäre und wenn FHIR eine Person wäre und wenn HL7V2 eine Person wäre, würde ich am liebsten mit FHIR ein Bier trinken gehen und danach mit HL7V2 und gar nicht gerne mit DICOM. Also es ist sicher gut, aber mir ist das alles zu altbacken und zu technisch. Aber hochstandardisiert, von daher ist es gut. Aber weil es hochstandardisiert ist, glaube ich, wäre das ein langweiliger Kumpane in einer Kneipe.
Obwohl es ja vorher dieses Gespräch gibt, über was man sich unterhält. Aber ich sehe es anders. Ich mag DICOM, aber vielleicht auch, weil ich mich da so ein bisschen tiefer eingearbeitet habe. Und dann lernt man solche Sachen zu schätzen, wie zum Beispiel, dass es eine Status-Engine gibt und so weiter. Sicher ist der Initialaufwand höher. Also zum einen die Einarbeitung ist höher als bei HL7 und auch das Einrichten und das Programmieren der DICOM-Schnittstelle ist höher als bei HL7. Dafür hat man dann, wenn man Schnittstellenprojekte hat, wesentlich weniger Aufwand in DICOM-Projekten als in HL7-Projekten, weil dort dann doch relativ viel mit Plug-and-Play geht.
Vielleicht eine Anmerkung noch, damit es jetzt nicht so negativ bleibt. DICOM ist an und für sich schon gut, denn wir plädieren ja immer für Telemedizin-Projekte. Man muss sagen, im radiologischen Bereich ist das überhaupt gar kein Problem und dort wird schon viel gemacht. Und ein Grund dafür ist eben unter anderem sicher auch der Standard DICOM. Also es gibt zum Beispiel den Westdeutschen Teleradiologieverbund, hauptsächlich gestartet im Ruhrgebiet, sind aber inzwischen, glaube ich, deutschlandweit Praxen und Krankenhäuser dabei. Die haben über 320 Teilnehmer. Und dort können dann eben dank DICOM, ich glaube über DICOM E-Mail, das haben wir hier noch gar nicht erwähnt, Bilder ausgetauscht werden. Und es können also Ärzte auch auf Daten zugreifen, ohne dass der Patient die CDs mitnimmt. Also das ist etwas, was eine super Sache ist, meiner Meinung nach. Und das klappt auch nur eben, weil es DICOM gibt. Also von daher ist es schon gut, aber ich finde es halt nicht so richtig, persönlich nicht so richtig spannend.
Ja, ist doch ein versöhnliches Ende, genau. Und damit schließen wir den heutigen Podcast.